Herren. Okay, mit dem Mikro, da werde ich mich erstmal setzen. Danke ich erstmal für Ihr zahlreiches Kommen. Und vielleicht kurz zur Einleitung. Er hat es ja schon gesagt, es geht jetzt um den Apache, allerdings mit virtuellen Servern und SSL-Verschlüsselung. Ich bin jetzt etwas gefesselt hier. Ja. Das heißt also, es müsste eigentlich schon eine Apache-Konfiguration da sein, die jetzt im Normalbetrieb lauffähig ist. Wir können jetzt in der kurzen Zeit nicht auf jeden Punkt eingehen. Sind Sie damit einverstanden, oder? Ich weiß jetzt nicht, in welchen Voraussetzungen Sie hierher gekommen sind. So, zuerst natürlich mal die Frage, was sind überhaupt, fangen wir bei den virtuellen Servern an, was ist das überhaupt? Das sind sozusagen Nebenserver, die vom selben Webserver verwaltet werden und gestartet werden. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmal das Ganze auf IP-Basis oder auf Namensbasis. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Jeder dieser virtuellen Server hat ein eigenes Document-Root. Das heißt also, wird die Adresse aufgerufen, entweder der Domainname oder die IP-Adresse, wird auch werden die entsprechenden Webseiten angezeigt. So, was man braucht, ist natürlich der Apache, der auch schon installiert ist. Und falls der nicht dabei ist, normalerweise ist er ja bei jeder aktuellen Distribution immer dabei, müssen Sie sich den halt von der Apache-Organisation downloaden, installieren. Da möchte ich jetzt im Einzelnen nicht so weiter drauf eingehen. Eben über Configure erstmal konfigurieren, wobei Sie dann sagen müssen, wo er hin installiert werden soll. Make Install und dann kann der Apache eigentlich schon gestartet werden und müsste dann zumindest vom Rechner selber, also vom Webserver selber, von dem Rechner auch einsatzfähig sein. So, sieht dann auch mal was sehen. So, fangen wir erstmal an, vielleicht beim Einrichten der Server, erstmal IP-based, das heißt also die Unterscheidung des Server-Roots, des Document-Roots anhand der IP-Adresse. Das funktioniert auf der einen Seite so, brauchen Sie nicht so gespannt hinschauen, ich zähle Ihnen das dann schon. Einmal natürlich, indem Sie mehrere Netzwerkkarten einbauen, nur ist dann ja irgendwann mal Schluss bei einem Rechner, oder dass Sie einer Netzwerkkarte mehrere IP-Adressen zuteilen, eben dann auch über virtuelle Karten, über den Befehl ifconfig Ethernet 0, dann die erste virtuelle Karte mit Adresse Netzmaske Maske. So, irgendwann wird das Ganze natürlich mal äußerst unübersichtlich. Die Praxis hat gezeigt, dass zum Beispiel ab 4 virtuellen Hosts es sich anbietet, das Ganze namensbasiert zu generieren, statt mit x virtuellen Netzwerkkarten. So, weiterhin ist dann im Anschluss daran die zentrale Konfigurationsdatei, die httpd.conf, zu editieren und die virtuellen Server einzutragen. Also seit der Version 1.3.4 gibt es eigentlich nur noch mehr diese eine zentrale Konfigurationsdatei. Die beiden anderen, die es noch gibt, sind aus historischen Gründen noch da mit dem Hinweis, dass sich die ganze Konfiguration jetzt in dieser einen zentralen Datei befindet. So, wenn Sie die Standardkonfiguration haben, finden sich dann meistens schon bestimmte Einträge. Da gibt es eigentlich nicht viel Großes zu machen. Sie tragen ein, jetzt müssen wir hier Austräger holen. Sind also jetzt hier. Einmal natürlich in der Sektion Virtual Host, geben dann die IP-Adresse an und machen dann im Folgenden die Einträge des Server-Admins, des Document-Roots, also des Verzeichnisses, in dem sich die Webseiten befinden. Falls ein CGI-Bin-Verzeichnis da sein soll, dass also Skripte ausgeführt werden sollen, wird das hier eingetragen und dann noch den Servernamen und das immer schön der Reihe nach in die httpd.conf Dann müssten natürlich die Verzeichnisse, bevor Sie den Apache neu starten, mit der geänderten Konfiguration angelegt sein. Wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn da schon was drin wäre. Und nach dem Neustart kann dann über die IP-Adresse direkt auf dieses Dokument zugegriffen werden. So, Sie müssen natürlich dann unter Umständen diese Namen, die wir hier eingetragen haben, also www1mydomain.de oder www2mydomain.de in beziehungsweise über den Nameserver auflösen können zu der IP-Adresse, beziehungsweise falls es nur im lokalen Netz ist, dann eben in die jeweiligen Postdateien eintragen. Das Ganze funktioniert eigentlich relativ problemlos, nur wie gesagt, schwierig wird es dann, wenn Sie mehrere oder viele virtuellen Hosts einrichten. Zum Beispiel diese ganzen Hosting-Provider, die es gibt, die haben ja nicht nur 4 Kunden oder 5, sondern meistens schon ein paar mehr. Würde das Ganze natürlich mit einer virtuellen Netzwerkkarte ziemlich unmöglich machen, das jemals richtig verwalten zu können. So, seitdem gibt es nämlich seit, geraumer Zeit die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch über die Namensauflösung zu machen. Ja, jetzt habe ich hier, das hätte ich jetzt fast vergessen, für die Freunde von Schönbunt. Sie können das Ganze dann zum Beispiel auch über Webmin, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist ein Administrationstool, auch einrichten. Das können wir hier mal eben aufrufen. Was? Bitte? So, wir haben also hier unterhalb von der Registerkarte Server ein Eintrag für den Apache Web Server. Ich muss mich entschuldigen, das Notebook ist nicht unbedingt das schnellste. So, wir können im unteren Teil dann hier die virtuellen Server, im Moment nur der Standard-Server, den gibt es also auch immer. Und hier können Sie dann einen neuen virtuellen Server eintragen über eine Adresse. So, den Anschlussstandard und dann müssen Sie das Dokumentenverzeichnis angeben. So, ich kann hier nur www eintragen und einen Servernamen, sonst müsste ich das Verzeichnis noch eben anlegen. Und erstellen. So, und somit haben Sie schon mal die Grundkonfiguration für diesen virtuellen Server vorgenommen. Und dann können Sie natürlich über diesen Eintrag weitere Änderungen vornehmen. Diese ganzen Eintragungen werden natürlich jetzt erstmal vom Standardserver alles übernommen. Einige können Sie dann halt auch hier ändern, zum Beispiel was die CGI-Programme angeht, was wir ja auch vorher schon gesehen hatten, den Directory-Alias und so weiter. Und mit der Übernahme dann und dem Neustart Änderungen zuweisen, wird der Apache dann neu gestartet und die Einträge stehen zur Verfügung. Funktioniert jetzt hier leider nicht. Aber ich hoffe, Sie glauben mir das. So, jetzt kann man natürlich auch auf einen Klick den Server dann auch wieder löschen. Und jetzt ist nur noch wieder der Standard-Server da. Okay, haben Sie jetzt zu diesen IP-Based-Hosts noch Fragen? Sonst würde ich sagen, dass wir auch die Fragestunde dann ans Ende verlegen, zu längeren Fragen. Nur wenn irgendwas unverständlich sein sollte, intervenieren Sie bitte gleich. So, das nächste wäre natürlich dann der Eintrag der Name-Based-Hosts. Das heißt also, die Unterscheidung, welches Dokumentenverzeichnis angezeigt wird, ist der Name, der vergeben wird, ausschlaggebend. Alle hören auf die gleiche IP-Adresse. Die Einträge in der HTTP-Conf ändern sich eigentlich fast nicht. Der einzige Unterschied, dass über diesen virtuellen Host eben hier einmal der Eintrag ist, Name Virtual Host, und dahinter dann die IP-Adresse des Servers. Ansonsten, wenn Sie das hier unten sehen, im Prinzip wieder genau ähnlich oder gleich wie vorher auch. Was Sie natürlich jetzt brauchen, damit das Ganze auch funktioniert nach dem Neustart, ist ein Name-Server oder ein Eintrag in den Hostdateien auf den Rechnern im Netz. So, auch hier wieder dann Neustart und es funktioniert. Das Ganze, das haben Sie ja vorhin schon gesehen, funktioniert natürlich hier auch über Webmin. Indem Sie hier eben den Virtual Server Address, Admin Virtual Server Address, if needed, angekreuzt lassen, was eigentlich standardmäßig schon angekreuzt ist. So, und damit können Sie dann eben auf einer Maschine mehrere, viele virtuelle Hosts einrichten. In der Praxis, also gerade was Webhosting-Angebote angeht, sind das halt zwischen ein paar hundert und ein paar tausend. Sie müssen natürlich dann immer sehen, was läuft da drauf. Und dass eben die Performance des Rechners selber noch ausreicht, um eben die Seiten anzeigen zu können. Aber auch in Firmenintranetz hat sich als sinnvoll erwiesen, zum Beispiel virtuelle Hosts einzurichten nach Unternehmensbereichen. Es ist einfach für den Anwender wesentlich einfacher, sich an einem www.unternehmensbereich.de, 1, 2, 3, was weiß ich, was es gibt, Vertrieb, Verkauf, Support und was weiß ich, zu merken, als hier hinten so eine ewige, lange Schlange von Verzeichnissen. Okay. Geht ja wirklich mehr als zügig. Sie sehen dann auch, es ist im Großen und Ganzen eigentlich kein großes Problem. Was bei den Name-Based-Hosts immer gern falsch gemacht wird, ist eben dieser Eintrag hier, der jetzt noch markiert ist, einzutragen und dann eben hinter Virtual Host auch immer jeweils die IP-Adresse einzutragen. Wenn Sie das über Webmin machen, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Bitte? Ja. Also der Apache hört ja standardmäßig eigentlich auf alle IP-Adressen, die da sind, weil man trägt eben was anderes ein. Also er hört ja standardmäßig auch immer auf Port 80, das steht dann weiter oben, und zwar für jede IP-Adresse, also die 127.0.0.1, also der Local Host funktioniert ja auch immer. Das ist jetzt im Prinzip egal. Hier ist jetzt eben dieses fest vergeben. Gerade wenn Sie im Internet was anbieten, nützt Ihnen der Stern ja eigentlich dann nicht unbedingt so viel. Oder? Sehe ich das falsch? Weil ja dann eine Namensauflösung kommt, es kommt ja eine Anfrage an eine bestimmte IP-Adresse. Wenn dann drei das gleiche machen, ja. Gut, ich dachte jetzt mehr, dass Sie eben einen Server haben, der vom Internet aus erreichbar ist, macht nicht unbedingt den Sinn. Hier dann schon, wenn es drei identisch sind. So, weitere Fragen noch? Ja.
Wenn jetzt ein Name-Based-Hoster,
wenn er nicht erreichbar ist. Ja gut, also. Nee, also wenn Sie das dann eintragen, zum Beispiel im Browser jetzt übers Internet, bekommen Sie halt die Meldung, Host nicht erreichbar. Also er geht dann nicht zu einem anderen. Ja, also den Standard-Host, also wenn Sie können den Server auch nicht über die IP-Adresse erreichen. Also den virtuellen Host. Sie bekommen dann, wenn virtuelle Hosts eingerichtet sind und die IP-Adresse nur eintragen, vom Standard-Server das Dokument root und die Provider schreiben dann meistens irgendwie rein, dass nur über Namen aufgerufen werden kann oder irgendeine Meldung. So, wenn Sie dann den Namen eingeben und aus irgendwelchen Gründen ist der nicht erreicht, dann bekommen Sie halt die entsprechende Fehlermeldung, als wenn es der Standardserver wäre. Also es ist da nicht realisierbar, dass Sie dann im Fehlerfall irgendwo anders hinspringen. Wäre ja, sage ich mal, auch für einen Webhosting-Provider ziemlich unangenehm. Aus irgendwelchen Gründen ist Kunde A nicht erreichbar, wird halt leider von Kunde B angezeigt. Ne? Ja. Also das funktioniert auch, ich weiß jetzt nicht, mit die Einzelheiten, die da vorlagen. Es muss ja mit der Anfrage an den Server, es kommt eine Namensauflösung und die IP-Adresse. Und mit dieser Anfrage wird ja auch der Name mitgeschickt, sodass der Apache weiß, was er denn anzeigen soll. Wenn da irgendwas, ein älterer Browser, der das noch nicht unterstützt, schickt den Namen nicht mit. Dann kann natürlich zum Beispiel auch, dann wird immer das Standard. Das Dokument root des Standardservers angezeigt. Also ich hatte mal beim eigenen Webserver Zugriff von, was war das, Netscape 09 Beta oder sowas, von der Uni in Jena, also schon ein bisschen älteres Modell, der hätte das auch nicht gekonnt. Aber im Fehlerfall kommt die entsprechende Fehlermeldung, als ob es der Standardserver wäre. Und die neueren Browser sind alle in der Lage, den Namen mitzuschicken. Bitte? Das ist eigentlich egal, das kann ein x-beliebiger Benutzer sein. Soll natürlich dann gewährleistet sein, dass nur der schreibenden Zugriff da hat, der auch berechtigt ist. Das heißt also, Sie legen für den, der die Seiten pflegen soll oder erstellen muss, einen Benutzer an. Was natürlich sein muss, wie immer bei den Webseiten, dass die weltweit lesbar sind. Und ansonsten richten Sie die Benutzergruppen und die Rechte so ein, lokal auf dem Server, wie Sie es brauchen. Kommt ja darauf an, haben Sie physikalisch Zugang zum Server, müssen Sie die Daten per FTP hochladen oder wie auch immer. Bitte? Der Name-Server. Bitte? Welcher? Ja, also wenn Sie die im Internet präsentieren wollen, nehmen wir so einen Provider an, der hat natürlich seine Nameserver und trägt dort die Adressen an und bei der Registrierung der Domain beim DNIC wird dieser Nameserver angegeben und beide Nameserver, es brauchen ja zwei mindestens, sodass die Anfragen dann dorthin geschickt werden. Und im lokalen Netz oder im Intranet richten Sie ja dann unter Umständen bei vielen Rechnern Ihren eigenen Nameserver ein. Und leiten alle Nameserver-Anfragen dorthin. Nur wenn er es nicht auflösen kann, geht man halt irgendwo anders hin. Das hat jetzt mit dem Apache eigentlich weniger zu tun. Sie müssen ihn natürlich, den Server, auch als solches erreichen können. Das ist immer die Voraussetzung. Sonst können Sie auch keine Seite sehen. So, noch Fragen? Ja? Ich habe es jetzt akustisch leider nicht ganz verstanden. Das war jetzt... Meinen Sie jetzt irgendwie Passwortabfrage oder... Oder dass einige IP-Adressen nicht zugreifen dürfen? Oder? Hm? Aber Authentifizierungszugriffe gibt es auch, aber ich... sagen Sie mal ein Beispiel, was Sie meinen. Ja, natürlich. Standardmäßig, wenn Sie es nicht eingerichtet haben, eben diese Beschränkungen oder Methoden des Hauptservers. Was Sie jetzt meinten, war dieser Passwortschutz natürlich, dass eben geschlossene Benutzergruppe einrichten. Das vererbt sich dann vom Hauptserver auf die virtuellen Server, es sei denn, Sie stellen was anderes ein. Wir können uns mal hier nochmal... über Webmin anschauen. Ich muss mal schauen, wo das jetzt hier ist, weil ich das so selten nutze. Ich meine, ansonsten können wir ja mal einen Blick in die http://www.conf werfen. Also hier zum Beispiel in der Sektion 2 kommt die Main-Server-Konfiguration. Server-Admin, das musst du dann für die anderen Server auch einstellen. Also hier zum Beispiel für die Verzeichnisse, die Benutzer- und Gruppendateien, für die Authentifizierung. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau ist, was Sie möchten. Ob den symbolischen Links gefolgt werden soll oder nicht. So, hier zum Beispiel Allow from All. Alle dürfen zugreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in die Richtung geht, die Sie meinen. Das können Sie natürlich nur bis in die Tiefe reinmachen. Bloß so eine grundlegende Apache-Abhandlung haben wir leider nicht die Zeit für. So, noch Fragen? Ja. Ja, es ging jetzt um irgendwelche Authentifizierungsmethoden. Bloß wie gesagt, irgendwelche. So genau konnte ich das jetzt auch nicht einordnen, leider. Und den Microsoft Internet Information Server, was man damit alles machen kann, den kenne ich einfach zu schlecht. Was man eben aus der Presse hört, was alles damit geht, ist wieder was anderes. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach dann weitermachen mit der SSL-Verschlüsselung. Den Sinn des Ganzen kennen Sie alle. Wenn Sie Ihre Bankgeschäfte, Überweisungen, Einkaufen und so weiter machen, kritische Daten übermitteln, sollen die ja nicht von überall lesbar sein. Normalerweise die Übertragung, die, wenn Sie sich ein bisschen auskennen, und können Sie die eben belauschen und alle Daten werden in Klartext übertragen. Das ist natürlich immer schlecht, wenn Sie dann irgendjemand Ihre Kreditkartendaten übermitteln. Oder kann schlecht sein. Aus diesem Grunde gibt es eben diese Verschlüsselung, die, ich sag mal, eigentlich fast unmöglich ist, so ohne weiteres auszulesen. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Nur wenn Sie Ihre Kreditkarte an der Tankstelle rüberreichen, kann natürlich auch jemand von hinten kommen und die mitnehmen. So, was brauchen Sie dafür? Einmal natürlich den Apache selber, das ist klar, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sie brauchen dann natürlich noch das Modul für die Schnittstelle, um die, dass zum Beispiel das OpenSSL-Paket ansprechen zu können. Das bekommen Sie auch von der Apache-Organisation zum Download. Bevor Sie das einrichten, das ist also nur ein Patch, das ändert nur die Quellen des Webservers selber. Das heißt natürlich, muss der erstmal vorhanden sein. Andersrum macht gar keinen Sinn. So. Das heißt natürlich, die Apache-Quellen müssen zuerst entpackt werden, dann das Wort SSL. So, Sie geben dann an, wo sich die Apache-Quellen befinden. Also hier wäre es eine Verzeichnisstruktur höher. Das müssen Sie halt sehen, wie das auf Ihrem Server eingerichtet ist. Und irgendwann kommt dann, wenn Sie Glück haben, die Meldung dann. Und damit wäre dann der Apache bereit für die SSL-Verschlüsselung. Dann brauchen Sie natürlich noch das OpenSSL selber. Auch mit dem Traffic wieder, wo es hin installiert werden soll. Make install. Und es wird übersetzt und installiert. Mit diesem Paket bekommen Sie eine ausführliche Anleitung dazu, sodass ich da jetzt nicht im Einzelnen mehr drauf eingehen möchte. So, als nächstes ist natürlich dann, Sie brauchen ein Zertifikat. So, das ist die Erstellung des Zertifikats, das können Sie alles mit OpenSSL machen. So, als erstes sollten Sie sich natürlich mal überlegen, wo wollen Sie die Zertifikate hinschreiben. Da kommen wir dann gleich drauf, weil da gibt es nämlich dann mehrere Dinge zu tun. Ich habe jetzt der Einfachheit halber mal ein Verzeichnis Schlüssel erstellt. Also was hier drauf ist, ist eine SUSE 7.2-7.3, so eine Mischform. Und dann ist das unterhalb von etc httpd. So, hier gibt es halt jetzt ein Verzeichnis Schlüssel. Sie sehen hier schon die Verzeichnisse, die standardmäßig alle hier mitgeliefert waren, alle die mit SSL beginnen. Deswegen habe ich extra mal was anderes genommen und ausnahmsweise auch mal einen deutschen Begriff genommen. So, was machen Sie als erstes? Das erste ist, einen sogenannten Request zu erzeugen, der dann anschließend, oder aus dem dann anschließend der Schlüssel geschrieben wird. So, jetzt gehen wir mal hier wieder rüber. Es gibt die Anweisung, OpenSSL, Request, New und dann der Name des Ganzen. Ich befinde mich jetzt im Verzeichnis Schlüssel schon. Nur dass Sie halt das wissen, sonst müssten Sie halt hier den ganzen Verzeichnisnamen angeben. So, und anschließend nach dieser Eingabe werden Sie dann vom System, bekommen Sie dann vom System einige Fragen. Punkt 1 ist immer erst ein Passwort. Und das Passwort sollte man sich natürlich immer merken. Das brauchen Sie nämlich anschließend. So, ich werde es jetzt hier einfach mal machen. So. Passwort wie immer zweimal. So, und dann kommen nachher alle Fragen, also den Ländernamen, wir sind hier Deutschland, dann der Staat oder die Provinz. Ich komme aus Thüringen. Dann der Name der Stadt, Metropole in Thüringen. Dann der Firmenname. In der Abteilung, falls es die noch gibt, was weiß ich, Webhosting, Entschuldigung, Tippen ist nicht meine Stärke. So, und dann kommt der Common Name. Und hier sollten Sie immer den exakten Domainnamen eintragen. Also nicht irgendwie fantasieren. So, und die, der Rechner hier heißt Gamma. Also normalerweise, was weiß ich, www.mydomain.de irgendwas, aber so wie der Rechner aufgerufen werden soll. So, dann kommt die E-Mail-Adresse des Verantwortlichen hier, bitte. Ja, auf die virtuellen Server kommen wir gleich, wenn ich ein bisschen zurückstellen darf. Wenn Sie für einen virtuellen Server ein eigenes Zertifikat ausstellen wollen, müssen Sie dessen Namen eintragen, vielleicht zu viel verarbt. So, dann kommt die E-Mail-Adresse des Verantwortlichen. So, und dann kommen extra Attribute, die Sie nur dann brauchen oder brauchen können, wenn Sie das Zertifikat von einer entsprechend autorisierten Stelle erstellen lassen. Kann ja mal sein, dass Ihnen das aus irgendwelchen Gründen abhanden kommt. Dann fragen die eben nach einem Passwort und einem optionalen Firmennamen. Das müssten Sie dann aber mit der Registrierungsstelle dann selber vereinbaren, was die brauchen und was nicht. Das sagen die Ihnen dann im Detail. So, was Sie sich jetzt aber unbedingt haben merken sollen, ist das Passwort, was Sie eingegeben haben, weil wir das nämlich jetzt sofort brauchen. Wenn wir hier dann fertig sind, passiert jetzt scheinbar nichts. Es ist aber doch was passiert, weil wir nämlich jetzt hier diesen Request erstellt haben. So, gleichzeitig mit erstellt worden ist der private Schlüssel. Da hätte ich natürlich auch einen Namen für angeben können. Hat das heute, 12.03 Uhr, das stimmt. Und das den Request selber. So, nachher wird eben mit im folgenden Schritt, so, hier haben wir nochmal die Fragen alle, aus diesem erzeugten Request, also diesem privaten Schlüssel, der RSA-Schlüssel geschrieben, auch mit oben SSL, RSA, in, wo wir es herholen, und out, wie wir es dann nennen werden. Die Namen, die habe ich, sind jetzt, da können Sie eigentlich wählen, was Sie wollen. Das sollte bloß irgendwie ein bisschen schlüssig sein, weil Sie es dann natürlich nachher noch brauchen. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, wo Sie dann wieder nach dem Passwort gefragt werden. Wenn Sie es vergessen haben, war es das, müssen wir von vorne anfangen. Und er schreibt den RSA-Schlüssel. So, als letztes, der letzte Punkt ist dann, diesen Schlüssel zu signieren. Das ist jetzt hier ein bisschen längere Anweisung. Also auch über OpenSSL, in, out. Und am Schluss natürlich, für wie viele Tage der gültig sein soll. Funktioniert das alles, bekommen Sie eine entsprechende Meldung. Und Sie haben sich jetzt Ihr eigenes, ja, ihren Schlüssel selber signiert. Hat ein bisschen einen Nachteil, das merkt nämlich jeder Browser und meckert dann. Meckert heißt, Sie kriegen einen Hinweis. Das heißt also, sollten Sie das Ganze wirklich über das Internet einen SSL-Server anbieten wollen, genügt es eigentlich nur, den Request zu erzeugen und eben an der entsprechenden Stelle zum Signieren vorzulegen. Die nehmen natürlich Geld dafür. Das heißt also, die letzte Anweisung hier im Prinzip, die Signierung brauchen wir nicht. So, das war jetzt noch die einfachere Übung. So, sodass wir da als nächstes dazu kommen können, den FHG entsprechend zu konfigurieren. Ja, bitte. Das hängt, es gibt ja mehrere Zertifizierungsstellen, also über aktuelle Preise bin ich jetzt nicht informiert. Lag mal, glaube ich, so bei 1000 Dollar oder sowas. Und könnte aber mittlerweile billiger geworden sein. Weiß es jemand vielleicht? Also so aktuelle Preise immer von Drittanbietern ist immer ein bisschen schwierig. Ne? VeriSign kenne ich zum Beispiel. VeriSign. In den USA. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland welche gibt. Bitte? Telekom. Ja, auch schön. So, das einzige, die, was man also VeriSign kenne ich halt, weil die ständig in, oder sehr häufig vertreten sind. Die können sich ja jedes Mal, wenn sie auf den Server zugreifen, die Zertifikate begutachten. Das machen wir dann gleich mal. Und da steht natürlich auch drin, wer das signiert hat. So, die Konfiguration des, achso, weitere Fragen noch? Gut. Ich denke mal natürlich, vielleicht das noch einschieben, wenn Sie dann im Intranet oder eine geschlossene Benutzergruppe sowas anbieten, dann reicht es natürlich, wenn Sie das selber signieren. Und jeder Browser weist Sie dann darauf hin, dass es gegebenenfalls unsicher ist, weil das Zertifikat selber signiert wurde, dann müssten Sie eben in dem Falle sagen, okay, wir übernehmen das, dass es halt nicht jedes Mal eine Meldung bringt. Das schauen wir uns dann gleich an, wenn wir dann soweit sind. So, kommen wir dann vielleicht zum der Konfiguration des Apache. Standardmäßig war er ja auf Port 80. Für SSL ist es in der Regel der Port 443. Diese SSL-Anweisungen stehen jetzt immer hier bei if define SSL, immer in diesen Klammern. Das wird eben nur dann ausgeführt, wenn der Apache mit der SSL-Unterstützung gestartet wird. Das nehmen Sie jetzt bitte erstmal so hin. In der, zumindest hier bei SUSE und Red Hat, in der Standard httpd.conf sind eigentlich schon alle Einträge drin, die man braucht. Auskommentiert erstmal. Brauchen Sie dann nur eben entsprechend anpassen und danach suchen. Können Sie was nicht lesen? Oder? So, als nächstes muss man natürlich dafür sorgen, dass die entsprechenden Module geladen werden. Load-Module, Add-Module. Um dem die Möglichkeit zu geben, eben hier die Verschlüsselung vornehmen zu können. So, für jeden, für den SSL-Server wird dann im Anschluss ein virtueller Host angelegt. So, dann finden Sie irgendwo in der Regel, wenn Sie drin sind, müssen Sie halt leider alles selber reinschreiben, den Eintrag SSL Virtual Host Context. Auch wieder hier mit der IP-Adresse und der Portnummer. So, und was halt jetzt das Entscheidende ist, dass Sie hier sagen SSL Engine On. So, und hier werden dann SSL Certificate File, Certificate Key File werden eben die vorhin generierten Dateien eingetragen. So, das war es eigentlich auch schon. So, jetzt kommt natürlich der Start des Apache. Es kommt immer darauf an, wie Sie den starten. Also hier über SUSE, immer zum Beispiel über RC Apache. Wenn Sie es mal zu Fuß machen wollen, gibt es ja halt dieses Apache Control Script. Müssen Sie erstmal anhalten, wenn er läuft, Stopp, und dann eben mit Start SSL starten. Sonst startet er standardmäßig ohne. Hängt jetzt von der Distribution ab, wie die das dann bei Ihnen regelt. Meistens haben die halt irgendwelche anderen Skripte dabei, sodass Sie ihn einfach eben einmal mit SSL konfigurieren, bei SUSE hier zum Beispiel, was hier läuft, einmal mit diesem Yast, sagen, okay, ich möchte SSL haben und immer wenn Sie ihn starten, startet er dann auch automatisch mit der SSL-Unterstützung. So, und dementsprechend kann man eben jetzt darauf zugreifen. Einmal natürlich ganz normal über das Port 80 unverschlüsselt oder über HTTPS für Secure auf den sicheren, verschlüsselten Server. So, und jetzt sehen Sie hier auch schon mit den selbstgenerierten Signierungen, das sagt er Ihnen schon, hier gibt es ein Problem. Und man kann sich das Zertifikat eben auch entsprechend anschauen. So, und dann sehen Sie, das Problem ist ausgestellt für demselben, wie der es signiert hat. Und das ist jetzt der Mangel, der hier bei den selbst signierten Zertifikaten ist. So. Sie können natürlich hier auch sagen, okay, er soll sich's merken und weitermachen, dann würde diese Frage nicht mehr kommen. So. Und dann bekommen Sie eben jetzt die Indexseite mit der Verschlüsselung. Über die Einrichtung des virtuellen Hosts, da bin ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schnell drüber weggegangen, müssen Sie natürlich dann ein eigenes Dokumentenroot-Verzeichnis anlegen. Hier gibt es eben zwei Verzeichnisse, einmal AT-Docs. Das sind die unverschlüsselten Seiten des unverschlüsselten Servers und unser SHT-Docs, in dem Beispiel die Seiten, die angezeigt werden, wenn ich auf den SSL-Server zugreife. Das ist auch hier eingerichtet, weiter oben, allgemein, so wie Sie das vorher von den virtuellen Hosts kennen, Document-Root, Servername, Server-Admin, Error-Log, Transfer-Log und so weiter. Gegebenenfalls noch die CGI-Bins etc., wenn die dort ausgeführt werden sollen, so wie wir das vorher auch bei dem Anführungszeichen normalen virtuellen Host gemacht haben. So, von der praktischen Seite her, das Aufregendste ist halt hier immer die httpd.conf zu editieren. Da hilft Ihnen jetzt auch kein Webmin, ich kenne auch kein anderes Tool im Moment, was nicht heißen soll, dass das nicht gibt. Das müssen Sie dann halt von Hand schreiben, wenn Sie so tippen wie ich, vertippen sich 100 Mal, dann startet er halt nicht, meldet irgendwelche Fehler, sondern halt ein bisschen Geduld spielen. Kommt auch immer darauf an, welche Konfigurationsdatei Sie schon vorliegen haben. Gerade von SUSE zum Beispiel, von Red Hat, da steht halt immer schon so viel drin. Und da muss man halt nur die entsprechenden Einträge finden. Gut. So, wir sind eigentlich dann im Grunde eigentlich auch schon so gut wie am Ende. Das heißt, wir können jetzt auch schon mit der Diskussion beginnen, wenn Sie das möchten. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt hier dieses Skript haben möchten. Also ich habe es jetzt hier in Papierform und auf dem Rechner. Das Papier kann ich Ihnen geben, den Rechner gebe ich Ihnen nicht. Vielleicht irgendwo mal zum Download anbieten. Weil ich wusste nicht, wie viele Leute da sind. Ich kann auch hier nicht so ein 10 Zentner Papier mitbringen oder Disketten. Eigentlich ist das Beste ist.
So, jetzt Zeit für Fragen. Wer hat Fragen?
Ja, Sie haben es ja gesehen, wir haben die Zeit eingetragen. Sie müssten dann eben das dann für eine neue Zeit neu signieren. Ja. Also ja, die Frage jeder verstanden, dass man mal abgelaufene Zertifikate zu verlängern, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ja. Genau, so ist es. Wenn Sie es selber machen, also selber signieren für ein Intranet oder sowas, dann müssen Sie ja auch nicht unbedingt ein Jahr nehmen. Sie können es dann ja auch länger machen. Wobei Sie sehen, das ist eigentlich relativ einfach. Man muss halt die Syntax kennen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das. die Zertifizierungsstellen, die CAs, die machen das halt nur für ein Jahr. Nein, also ja, das genau, haben wir nicht drauf gewartet. Also wenn Sie virtuelle Server haben, funktioniert ein virtueller SSL-Server, den so bezeichnen darf, nur IP-based. Das heißt, haben Sie also namensbasierte virtuelle Hosts eingerichtet, können die keinen SSL, keinen verschlüsselten Server mehr bilden. So, und das ist auch dann zum Beispiel das Problem der ganzen Webhoster. Wenn dann der Kunde SSL haben möchte, aus irgendwelchen Gründen, weil er einen Shop hat, geht das dann meistens auf einen anderen Server. Also ich muss sagen, ich habe es noch nie gemacht. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch SSL dazukommt. Also in der Regel wird es eigentlich so gemacht, dass eine Maschine eingerichtet wird als Namebase, wenn sie diese Speicherplätze verkaufen. Nehmen wir mal von ganz Webhosting-Providern. Und der hat dann eine Maschine, wo dann die SSL-Daten der Kunden drauf sind. Ja, kann natürlich auch von mir aus auch die gleiche sein. Ja. Es war leider zu laut. Ich komme mal zu Ihnen. Knackt bestimmt wieder. So. Ja, Sie müssen dann eben dem, also es ging um Surflet, dem also Java Surflet. Da muss ich leider auch passen, also der Java Experte bin ich nicht. Ja gut, PHP macht gar keine Probleme. Was Sie extra einrichten müssen, ist die, zum Beispiel die ganzen Transkripte, die CGI-Bins. Das machen Sie dann auch über die Einrichtung des virtuellen Hosts, indem Sie diesen CGI-Alias dann da reinsetzen. Das geht. Das muss aber extra gemacht werden. Und dann geht auch kein Mischen. Dann kriegen Sie ständig Meckereien. Okay. Gut, dann danke ich Ihnen erstmal.